Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute der Fluch des Pharao. Bestrafungen aus dem Jenseits. Der Fluch des Pharao bezeichnet die Vorstellung, dass die altägyptischen Könige, sprich die Pharaonen, ihre Gräber mit magischen Sprüchen gegen Eindringlinge geschützt hätten. Dieser Fluch wird vorwiegend mit Todesfällen in Verbindung gebracht, die sich in den Jahren nach der Öffnung des Grabes des Tutanchamun im Tal der Könige durch Howard Carter im Jahre 1922 ereigneten. Eine weitere Bezeichnung ist deshalb auch der Fluch des Tutanchamun. Anderen Gräbern in und außerhalb Ägyptens werden ebenfalls Flüche zugesprochen, wenn die Grabesruhe eines Verstorbenen gestört wird. Ihren Ursprung hat die Legende um den Fluch des Pharao in den 1820er Jahren. Zu dieser Zeit fand nahe dem Londoner Piccadilly Circus eine bizarre Theateraufführung statt, in der Mumien ausgewickelt wurden. Es wird vermutet, dass die Schriftstellerin Jane C. Loudon dadurch zu ihrem Buch The Mummy or A Tale of the 22nd Century inspiriert wurde. Weitere Erzählungen um Mumien, darunter eine von Arthur Conan Doyle, folgten und gingen so der Entdeckung des Grabes voraus. Die Geschichte um den Fluch des Pharao findet zur Zeit der Entdeckung des Grabes des Tutanchamun im Tal der Könige und seiner Entstehung in der zeitgenössischen Berichterstattung der Tageszeitungen ein großes Medienecho, das auch in den folgenden Jahrzehnten in Literatur und Film unterschiedlich thematisiert wurde. Die Wirksamkeit oder Existenz eines derartigen Fluches im Zusammenhang mit der Öffnung des Grabes des jungen Königs oder anderen Gräbern ist nicht nachgewiesen. Der bis in unsere Zeit andauernde Glaube an den Fluch des Tutanchamun beruht auf Aberglaube, Gerüchten, Fehlinterpretation und Unverständnis alter ägyptischer Texte und ist die Auslegung verschiedener Ereignisse durch Journalisten oder Buchautoren. Im Gegensatz zur Betrachtung als Magie bezieht sich der Fluch des Pharao in den Darstellungen der Medien über Jahre hinweg offenbar alternativ nur auf die scheinbare Häufung von Todesfällen und den Versuchen, diese naturwissenschaftlich oder medizinisch zu erklären, wie etwa durch giftige oder strahlende Substanzen oder durch Krankheitserreger wie Schimmel, die vielleicht sogar absichtlich zum Schutz des Grabes eingesetzt worden sein sollen. Auch mit diesen Bedeutungen wird die Existenz des Fluches bezweifelt. Schließlich gibt es noch die scherzhaft abgewandelte Bedeutung vom Fluch des Pharao als Reisediarrhoe, eine tatsächlich häufige Darmerkrankung. Grabflüche im alten Ägypten. Grabflüche und Todeswünsche sind zwar für das alte Ägypten belegt, jedoch in allen Epochen selten. So gibt es Beispiele in Gräbern, die Drohungen enthalten, um Respekt für die Toten zu erlangen. Wissenschaftler, die sich eingehend mit Grabflüchen beschäftigt haben, weisen aber darauf hin, dass sich die Flüche vorwiegend ausdrücklich an Bedienstete der Nekropolen richteten. Diese waren tagtäglich der Versuchung ausgesetzt, sich Grabbeigaben anzueignen oder sich von Grabraubenden bestechen zu lassen. Andere Grabflüche wiederum sollten bei Vernachlässigung des Totenkults oder des Gedächtnisses an den Verstorbenen greifen. In ihnen werden sowohl irdische als auch jenseitige Strafen beschworen. Aus der 5. Dynastie stammt die vielleicht älteste Warnung des Alten Reiches, in der es heißt, der große Gott wird über alle jene richten, die dieses Grab zu ihrer eigenen Begräbnisstätte machen oder ihm Böses zufügen. In der 13. Dynastie hatte anscheinend eine Person namens Teti einen Teil der Grabbeigaben veruntreut und wurde dafür von den Priestern streng bestraft. Verweist ihn des Tempels, enthebt ihn seines Amtes, ihn und den Sohn seines Sohnes und den Erben seiner Erben. Auf Erden sei er ausgestoßen, sein Brot, seine Nahrung, sein geweihtes Fleisch seien ihm genommen. In diesem Tempel soll nichts an seinen Namen erinnern. Ausgelöscht seien seine Schriften im Tempel des Fruchtbarkeitgottes Min, in der Schatzkammer und in jedem anderen Buch. Die Flüche betrafen sowohl die Leibessphäre einer Person, also die eigentliche körperliche Existenz, als auch die Sozialsphäre, hier insbesondere den Namen und das soziale Umfeld, wie beispielsweise die Familie. Derartige Inschriften mit Verfluchungen richteten sich in der Regel gegen potenzielle Grabräuber und hatten die vollständige Auslöschung einer Person zum Ziel. Im Jenseits, also dem Weiterleben nach dem Tode, wie im Diesseits, sprich dem Andenken des Verstorbenen. Entstehung des Fluches. Ausschlaggebend für das Interesse der Öffentlichkeit am alten Ägypten waren zahlreiche Artefakte, die außer Landes nach Europa oder Amerika gebracht wurden. Die Entdeckung des Grabes des Tutanchamun im Tal der Könige im Jahre 1922 verstärkte das Interesse. Die Ausgrabung leitete der Archäologe Howard Carter im Auftrag des britischen Aristokraten Lord Carnarvon. Durch die Öffnung der Grabkammer im Jahr 1923 nahm die bereits entstandene Ägyptomanie weiter zu. Einen guten Nährboden für den Glauben an einen Fluch bereitete zu dieser Zeit das große Interesse an Übersinnlichem, Okkulten sowie der ägyptischen Religion. Spiritistische Sitzungen waren Bestandteil gesellschaftlicher Veranstaltungen. Sogar Lord Carnarvon war Mitglied der Londoner Spiritistischen Gesellschaft. So waren zum Beispiel auch die hieroglyphischen Texte und Zaubersprüche in der Übersetzung des französischen Sprachwissenschaftlers Champollion inzwischen zwar jedermann zugänglich, jedoch gab es hierzu keine erläuternden Kommentare. Dies führte zu zahlreichen Missverständnissen und Fehlinterpretationen der Inhalte der ägyptischen Theologie. Hinzu kam der Unmut und das Unbehagen über die Archäologen, die hier ein Grab öffneten und den Toten offenbar nicht respektierten und das Grab schändeten. In diesem Zusammenhang bestanden Unsicherheiten darüber, ob die alten Ägypter nicht vielleicht ungeahnte Kräfte besaßen, welche die Toten schützen sollten. Die Tontafel. Eine mysteriöse Tontafel, die angeblich bei der Öffnung von Tutanchamuns Grab, KV-62 genannt, durch Howard Carter gefunden wurde und auf der ein Fluch gestanden haben soll, brachte die Geschichte vom Fluch aufgrund der später folgenden Ereignisse und des allgemeinen Aberglaubens schließlich ins Rollen. Über den Fundort dieser Tontafel in KV-62 gibt es unterschiedliche Schilderungen. Zum einen heißt es, sie befand sich zu Füßen der beiden Grabwächterfiguren im Vorraum des Grabes. Ein anderes Mal wurde sie am Grabeingang gefunden. Die Übersetzung der Inschrift der Tafel wurde unter anderem Sir Alan Gardiner zugeschrieben. Gardiner traf am 2. Januar 1923 in Luxor ein und untersuchte ab dem folgenden Tag die in der Vorkammer gefundenen Texte. Seine Übersetzung der Inschrift soll gelautet haben: Der Tod wird auf schnellen Schwingen zu demjenigen kommen, der die Ruhe des Pharao stört. Etwas abweichend wird auch angegeben: Der Tod soll den mit seinen Schwingen erschlagen, der die Ruhe des Pharao stört. Danach sei die Tontafel verschwunden und niemand habe sie je wieder gesehen. Anderen Autoren zufolge hat die Tafel hingegen nie existiert. Die archäologische Wissenschaft hält sie für eine reine Erfindung, da es keinerlei Fotos hiervon gibt, obwohl die Funde im Grab fotografisch dokumentiert und mit Fundnummern registriert wurden. Auch Howard Carters Aufzeichnungen enthalten keinerlei Notizen zu einer derartigen Tontafel. Der Autor Philip Vandenberg schreibt hierzu ohne Quellenangaben. Die Tontafel sei aus Rücksicht auf den Aberglauben der einheimischen Arbeiter aus den Protokollen der Grabung gestrichen worden und seitdem verschollen. Der Fluch tauche zudem ein weiteres Mal in abgewandelter Form auf der Rückseite einer magischen Figur in der Hauptkammer auf. Ich bin es, der den Grabräuber zurückweist mit der Flamme der Wüste. Ich bin es, der das Grab des Tutanchamun schützt. Wortwahl und Formulierung sind im Vergleich zu anderen ägyptischen Texten, die als Grabflüche anzusehen sind, untypisch und deshalb eher unägyptisch. Das hier gezeichnete Bild des Todes mit Schwingen wäre mit dieser Tontafel zum ersten Mal belegt. Die Ereignisse. Die angebliche Tontafel mit dem Fluch, Aberglaube, die Summe der Ereignisse und die Umstände bei und nach der Graböffnung waren es schließlich, die die Geschichte über den Fluch des Tutanchamun bzw. den Fluch des Pharao entstehen ließen. Die Berichterstattung in der Presse wurde durch das Verdrehen von Tatsachen und Hinzufügen eigener Fantasien der jeweiligen Journalisten aufgebauscht. Die Angaben zu den Ereignissen sind auch in der Literatur, die mehr oder weniger ausführlich über die Geschichten zum Fluch berichtet, sehr unterschiedlich. Die Beschreibungen differieren in den Angaben zu den jeweiligen Personen, die einzelnen Umstände und in den Angaben über den Todeszeitpunkt, die Todesursache und das Alter einzelner Personen. Aber auch noch Jahrzehnte nach der Grabentdeckung wurden manche Todesfälle oder mysteriöse Ereignisse mit dem Grab und dem Fluch in Verbindung gebracht. Howard Carters Kanarienvogel soll am Tag der Graböffnung in Carters Haus einer Kobra zum Opfer gefallen sein. Für die Einheimischen erhielt dies eine besondere Bedeutung. Schlangen, insbesondere aber die aufgerichtete Kobra, galten in Gestalt der Uraeus-Schlange als Beschützer des Pharaos. Die Einheimischen sahen im Tod des Vogels ein böses Omen, ein Zeichen der Bestrafung für die Öffnung des Grabes. Diese Variante wird durch einen Bericht der New York Times vom 22. Dezember 1922 von einem Besuch ihres Korrespondenten in der Vorkammer gestützt. Am Abend desselben Tages, also am 27. November 1922, an dem man in diesem Raum mit den beiden Wächterfiguren beim Zugang zur Grabkammer vordrang, sei der Vogel ums Leben gekommen. James H. Breasted, dessen Anwesenheit Carter zum 19. und 20. Dezember 1922 notierte, berichtete hingegen, ein Bote, den Carter zu seinem Haus geschickt habe, habe bei seiner Ankunft dort noch den Todesschrei des von der Kobra angegriffenen Vogels vernommen. Thomas Hoving, ehemaliger Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York, berichtet, als Carter nach Kairo gefahren sei, um Lord Carnarvon abzuholen, habe Callender allein in Carters Haus gewohnt mit der Aufgabe, sich besonders um den von allen vergötterten Kanarienvogel zu kümmern. Eines Tages im Februar 1923, als Lord Carnarvon das Grab betrat, bemerkte Arthur Weigel scherzhaft einem anderen Reporter gegenüber: »Wenn ich so sehe, in welcher Stimmung er hinuntergeht, gebe ich ihm noch 6 Wochen zu leben.« 6 Wochen nach dieser Äußerung war der Lord tot. 2 Wochen vor Lord Carnarvons Tod sprach die Okkultistin und Romanautorin Marie Corellie eine Warnung aus. Die fürchterlichste Bestrafung folgt jedem voreiligen Eindringling eines versiegelten Grabes. Zum Zeitpunkt von Lord Carnarvons Tod, etwa um 2 Uhr morgens, fiel in ganz Kairo der Strom aus. Und in derselben Nacht starb, angeblich zum Todeszeitpunkt Carnarvons, in Highclere Castle dessen Lieblingshund Susie. Danach gewann die Geschichte um den Fluch des Pharao an internationalem Auftrieb. Lord Carnarvon starb 2 Wochen nach Marie Corellies Warnung. Sir Arthur Conan Doyle, Autor der Sherlock-Holmes-Erzählungen und ein Anhänger des Spiritismus, äußerte sich einen Tag nach Lord Carnarvons Tod in einem Interview zu den Ereignissen. Die Morning Post zitierte ihn mit: »Möglicherweise ist etwas elementar Böses die Ursache von Lord Carnarvons tödlicher Krankheit. Man weiß nicht, welche Geistwesen in jener Zeit existiert haben und in welcher Form sie in Erscheinung getreten sind. Die alten Ägypter hatten wesentlich mehr Kenntnisse über diese Dinge als wir. Weiter soll Doyle geäußert haben, eine ägyptische Mumie könne verheerende Strahlen aussenden. Zudem ließ Arthur Weigel nach Carnarvons Tod die Vorstellung wieder aufleben, von altägyptischen Gräbern gehe ein Unglück aus. Nicholas Reeves zitiert hierzu Rex Engelbach, den damaligen Generalinspektor der Altertümerverwaltung. Als sich meine Frau und ich bei Weigel beschwerten, erklärte er, aber sehen Sie nur, wie sich die Öffentlichkeit darauf stürzt. Andererseits soll sich das Team wenig Mühe gegeben haben, dem Gerücht des Fluchs zu begegnen, in der Hoffnung, diese Vorstellung schrecke störende bzw. stehlende Besucher ab. Der Fluch des Pharao beherrschte nach den Ereignissen nach der Graböffnung und Lord Carnarvons Tod die weltweite Presse und löste Vorfälle aus, die an Hysterie grenzten. Obwohl kein Grund zur allgemeinen Beunruhigung bestand, trafen im britischen Museum danach viele Pakete mit ägyptischen Antiquitäten ein. Eine Vielzahl der Absender äußerte, Carnarvon sei sicher vom Ka Tutanchamuns getötet worden. Obwohl ein Sprecher des Museums verkündete, dass diese Ängste völlig unbegründet seien, erhielt die ägyptische Abteilung des Museums weiterhin ägyptische Artefakte, aber auch Hände und Füße von Mumien. Erklärungen. Nicht nur die Sterbedaten der mit dem Grab in Verbindung stehenden Personen wurden untersucht und analysiert, sondern es wurde auch nach wissenschaftlichen Erklärungen für die Häufungen der Todesfälle gesucht. Als eine Ursache für Lord Carnarvons Tod wurde neben dem Fluch Gift vermutet, das auf Grabgegenständen aufgetragen worden war. Diese Theorie geht auf Ralph Shirley von der Occult Review zurück. Bereits in den 1920er Jahren berichteten Artikel von tödlichen Bakterien im Grab, die zum Tode Carnarvons geführt haben sollen. Philipp Vandenberg führt in seinem Buch »Der Fluch der Pharaonen« Beispiele zum möglichen Wissen der alten Ägypter über Antibiotika, pflanzliche Gifte und Rauschmittel und Bakterien an. Nicht nur dieses Wissen könnte zur Sicherung der Königsgräber gedient haben, sondern die ägyptischen Priester hätten im Laufe der Jahrhunderte spezielle Kenntnisse erworben, die zur Änderung der Schutzsysteme in den Gräbern geführt hätten. Der Fluch müsse also nicht zwangsläufig auf bekannte Mittel wie tödlich angebrachte Gifte zurückzuführen sein. Dass beispielsweise der Pharao Haremhab das Grab des Tutanchamun unangetastet ließ, ist für ihn in dieser Hinsicht ein ausschlaggebender Punkt. Gift oder Bakterien im Grab hätten den letzten König der 18. Dynastie nicht von einer Grabplünderung abgehalten. Vandenberg wertet dies als Indiz dafür, es habe zur Zeit der Pharaonen ein Sicherungssystem für die Gräber und Mumien gegeben, bei dem allein der Besitz solcher Grabgegenstände tödliche Folgen gehabt hätte. 1949 stellte der Atomphysiker Louis Bulgarini die Behauptung auf, die alten Ägypter hätten bereits den Atomzerfall gekannt und die dabei entstehende Strahlung zum Schutz der Gräber eingesetzt, ähnlich wie schon Doyle vermutet hatte. Bereits 1962 vermutete Dr. Etzedin Taha einen Zusammenhang zum Schimmelpilz Aspergillus niger. Die bekannteste und neuere Theorie ist jedoch die des Aspergillus flavus, die in den 1980er Jahren durch die Dokumentationsreihe Terra X sehr großen Bekanntheitsgrad erreichte. Der Pilz sei wegen seiner lebensgefährlichen Wirkung von den alten Ägyptern zum Schutz des Grabes in dieses gebracht worden. Der Theorie zufolge sollen die Pilze der Aspergillus-Gruppe, die nicht nur im Grab Tutanchamuns nachgewiesen worden waren, für alle Krankheits- und Todesfälle der verschiedenen Epochen in Zusammenhang mit weltweiten Graböffnungen verantwortlich sein. Der deutsche Ägyptologe Georg Steindorf arbeitete 1933 im Rahmen einer Monographie heraus, dass die meisten der mit dem Fluch in Verbindung gebrachten Opfer im Alter von 70 bis 80 Jahren verstarben. Der australische Forscher Mark Nelson von der Monash University wiederum analysierte die Lebensläufe und Teamzugehörigkeiten der Mitarbeiter Carters von 1923 bis 1926. Er kam zu dem Ergebnis, dass die bei der Graböffnung aktiv Beteiligten keinem höheren Risiko ausgesetzt waren als die nur bei den Expeditionen mitwirkenden Personen. Es besteht kein Hinweis darauf, dass sich die Ausgrabungen negativ auf die zu erwartende Lebenszeit der Grabschänder ausgewirkt hätte. Vielmehr ist die britische Presse ihrer Sensationssucht erlegen. Der amerikanische Ägyptologe Herbert E. Winlock, von 1932 bis 1939 Direktor des Metropolitan Museum of Art, legte 1934 eine Statistik zu den Ereignissen und Todesfällen an. Diese Aufzeichnungen enthielten Sterbedatum und Todesursache und zeigten ein völlig anderes Bild über die Zeiträume der Ereignisse nach Graböffnung. Nach jeder neuen Zeitungsmeldung, laut der es ein neues Opfer des Fluches gegeben habe, schickte er eine Richtigstellung an die entsprechende Zeitung. So starben von den 26 bei der Graböffnung anwesenden Personen 6 innerhalb von 10 Jahren. Von 22 Personen, die bei der Öffnung des Sarkophages zugegen waren, starben 2. Von 10 Personen, die beim Auswickeln der Mumie anwesend waren, erlag keine dem Fluch. Howard Carter starb 1939 im Alter von 64 Jahren. Harry Burton, der Fotograf, starb 1940 im Alter von 60 Jahren. Lady Evelyn, Lord Carnarvons Tochter, die das Grab als eine der ersten betreten hatten und auch der Öffnung der Grabkammer beiwohnte, starb 1980 im Alter von 78 Jahren. Anderen Mitgliedern des Ausgrabungsteams war ebenfalls ein langes Leben beschieden. Percy E. Newberry, ein Freund von Carter und dessen Mentor, starb 1949 im Alter von 80 Jahren. Sir Alan Gardiner, der die Grabinschriften studierte, starb 1963 im Alter von 84 Jahren. Naturwissenschaftliche Erwägungen. Grundsätzlich kommen Ansammlungen giftiger Gase oder von Krankheitserregern in Betracht und werden in der Praxis auch beachtet. Zweifelhaft ist hingegen, dass konkret Besucher des Grabes oder Teilnehmer an den Untersuchungen aus solchen Gründen gestorben wären. Nach den statistischen Betrachtungen und nachdem die Todesursachen der Beteiligten zumeist bekannt und nicht ungewöhnlich sind, besteht auch wenig Bedarf für die Erklärungen aus der Beschaffenheit des Grabes und der Mumie. Aspergillus flavus und Aspergillus niger. Der australische Schwarzschimmelforscher John Pitt führt hierzu aus: Es ist jedenfalls ausgeschlossen, dass die Sporen auch nur 100 Jahre in einem trockenen Grab überleben können. Außerdem sind Aspergillus-Sporen wirklich überall zu finden und falls sie gefunden wurden, können sie das Grab zu jeder x-beliebigen Zeit kontaminiert haben. Der Schimmelpilz kann sich zwar im menschlichen Körper dauerhaft einnisten, wenn er über lange Zeit hinweg eingeatmet wird, doch auch nur, wenn die betreffende Person bereits zuvor krank war. Gifte. Die Theorie über Gifte im Grab wurde bereits in den 20er Jahren von Algernon Blackwood, einem vielgelesenen Schriftsteller, in Zweifel gezogen. Wie kommt es dann wohl, dass das Gift nur bei einer Person wirkte? Auf diese Frage folgte die nächste Theorie. Die Hohepriester sollten damals auf einige Grabbeigaben Gift gestrichen haben und ausgerechnet Lord Carnarvon hatte einen dieser Gegenstände berührt. Ein französischer Professor hielt Howard Carter für schuldig am Tod Carnarvons und erklärte, weswegen Carter nicht auch von dem Fluch betroffen gewesen sei. Er sei ein Experte gewesen, der gewusst habe, welche Gegenstände im Grab berührt werden durften und welche nicht. Strahlung. Radioaktivität im Grab oder an Gegenständen des Grabes konnte nicht nachgewiesen werden. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.
Als Dankeschön bekommst du monatlich 2 Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.